Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir stürzen uns heute hier mal so richtig rein in die Welt der Comics. Wir schalten gleich hinüber zu den Berliner Comics-Bad-Wochen. Das ist eine ganze Serie von Comiclesungen, Ausstellungen, Diskussionen über gezeichnete Geschichten. Heute stellen dort 18 Verlage ihre Comicbücher vor. Was es da zu entdecken gibt, dazu gleich mehr. Der Wedding, das ist ein besonders bunter, multiethnischer Stadtteil von Berlin. Mittendrin im Wedding ist die Bibliothek am Luisenbad. Dort hat gerade ein Comic-Festival begonnen mit einem Salon der grafischen Literatur. Und mittendrin ist unsere Redakteurin Kim Kindermann. Guten Morgen, Kim, hallo.
Hallo.
Also ich höre schon im Hintergrund Stimmen, ist offenbar schon was los beim Comics.
Ja, es ist hier schon richtig was los. Ich dachte, ich bin hier um 9:30 angekommen und dachte, ich erlebe hier noch das Aufbauen. Aber hier war schon alle Tische fertig. Man konnte sich schon voll reinstürzen in das Programm. Und ich muss sagen, ich liebe diese Veranstaltung, weil sie ist ganz nah. Man bekommt ganz viel erzählt. Man kann sich hier hinstellen und sagen, tolles Cover, worum geht's in dem Buch? Und ich habe hier schon also richtige Lesungen, persönliche Lesungen bekommen, persönliche Buchvorstellungen von den echten neuen Highlights oder auch von den Büchern, die schon da sind und jetzt nominiert sind, etwa für den Jugendliteraturpreis. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
Wer ist denn da alles so da? Also was für Verlage findet man dort?
Also insgesamt sind 18 Verlage da, sind natürlich so Verlage da wie Reproduct, Surkamp ist aber auch da, Rotpol ist da, Reproduct habe ich schon gesagt, dann Edition Helden, das ist ein ganz neu gegründeter Verlag aus dem letzten Jahr und der zeigt auch so ein bisschen, worum es in dieser neuen Comicwelt auch ein bisschen geht, nämlich Kinder. Nochmal zu sagen, hier, ihr könnt im Erstlesestadium, braucht ihr nicht diese Bücher, die Lesebücher mit der großen Schrift, sondern es gibt Comics, die euch auch abholen. Und hier ist ganz neu Maya und Lasse, das ist ja so eine ganz bekannte Kinderbuchreihe. Mhm. Und die gibt es jetzt erstmals als Comic mit ganz neuen Geschichten drin. Und das ist ja so ein kleiner Trend, finde ich, den ich hier schon mal so auf die erste halbe Stunde, die ich jetzt hier bin, beobachtet habe.
Gibt, glaube ich, auch heute früh gerade eine Veranstaltung für Kinder und zur Leseförderung mit Comics, oder?
Genau, also hier, das ist die Idee sozusagen, dass Lehrer richtig auch fortgebildet werden, wie sie Lesekompetenz über Comic vermitteln. Gerade während wir hier sprechen, findet der erste Workshop dazu statt. Es finden aber insgesamt hier noch 6 Lesungen statt. Es gibt einen Talk zum Thema, was ist eben Kindercomic, was gehört da rein? Und ich finde wirklich diese Mischung, die sich hier so ergibt, die ist einfach mitreißend. Sie sind alle gut gelaunt. Mhm. Und ich habe hier wieder schon tolle, was ich ganz toll auch finde, also Entschuldigung, ich rede dauern schon wieder in Superlativen. Aber was ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dass viele Bücher auch in ihrer Ansprechhaltung sich auch verändert haben. Also die sind nicht mehr dieses klassische Donald Duck-Comic, das sieht man hier auch, sondern das sind wirklich künstlerisch ganz hoch anspruchsvolle Bücher. Und die vermitteln nochmal was ganz anderes, eine sehr große Vielseitigkeit an Zeichentechnik, eine große Vielseitigkeit an Themen. Also hier wird es zum einen sehr lustig, ich habe es ja eben schon gesagt, die Mädchencomics, wo Mädchen stark sind, aber eben Clementine ist ein neues. Da geht es um The Walking Dead, erzählt da natürlich wahrscheinlich eher für ein älteres Publikum, nochmal um diese lebenden Toten eben. Und das sind hier solche Buchgeschichten, die wirklich einfach die Vielseitigkeit dieses Genres nochmal sehr stark unter Beweis stellen.
Und du hast ja schon gesagt, du hast Privatlesungen sogar schon bekommen heute früh. Wen hast du denn da schon so kennengelernt?
Also ich habe jetzt natürlich zum einen habe ich Lisa Frühbeiß, die ja gleich auch nochmal bei uns zu Gast sein wird, ja, kennengelernt. Dann habe ich aber tatsächlich auch nochmal die Geschichten erzählt bekommen zu Dax. Das ist ein neues Comic, das war 2022, hat das in den USA große Bekanntheit erlangt, dadurch, dass Barack Obama gesagt hat, das ist sein Lieblingscomic des Jahres. Kate Beaton, die wird hier nachher auch zugeschaltet mit einer Leitung und erzählt dann über diesen Comic. Das ist ein Comic über Kanada, der sozusagen einerseits die Schönheit der Landschaft feiert, die große Kultur, aber gleichzeitig zeigt, wie rottig mit dem Land umgegangen wird, durch Fracking etwa, wie da Zerstörung stattfindet und dass das sozusagen krass im Kontrast zueinander steht. Das ist ein spannendes Buch. Ganz toll fand ich auch ein anderes Buch bei Surkamp. Das sieht aus, da habe ich erst gesagt, huch, wieso liegt denn das hier? Das ist doch ein Roman. Mhm. Das heißt Zwei bleiben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte über Liebe, die dann ich möchte es gar nicht verraten, mir wurde es verraten, weil ich so lange nachgebohrt habe, die eine ganz skurrile Wendung nimmt und die von außen jetzt so ein knallgrünes Cover mit einem rosafarbenen Auto drauf, da sitzen zwei Menschen drin, das ist ein Roadtrip der Liebe. Und mich hat so beeindruckt, dass es eben rausgekommen ist, auch aus diesem, wir haben hier so eine lappige Hülle, das sind richtige Hardcover-Bände und das ist wunderbar. Also es ist wirklich toll. Man kriegt hier, großes Highlight für mich auch, ich habe Postkarten bekommen von Nadja Budde. Nadja Budde habe ich letztes Jahr auf dem Comic-Salon zum ersten Mal kennengelernt. Ich bin großer Fan von ihr. Und das macht dieser Salon eben auch möglich, dass man hier wirklich, wenn man hier lang genug steht, außer jetzt Lisa Frühbeiß, ja hier noch andere kennenlernt. Und Nadja Budde, die hat tolle, tolle Bilder und ja auch schon zahlreiche Bilderbände gemacht. Und das macht eben Spaß, das hier so mitzubekommen.
Sie hören es, Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion ist hin und weg von dem, was sie erlebt beim Salon der grafischen Literatur. Der ist heute früh gestartet. Vielen Dank an dich bis hierher. Und die erwähnte Lisa Frühbeiß, die kommt auch gleich an unser Mikrofon. Dann reden wir über ihr neues Buch Der Zeitraum oder wie ich versuchte, das Monster in mir zu lieben. Wir sind heute mit der Lesart zu Gast bei einem Berliner Comic-Ereignis, beim Start der Comics-Badwochen, heute mit einem Salon der grafischen Literatur. Heute Abend wird dort die Comic-Künstlerin Lisa Frühbeiß ihr neues Buch vorstellen. Sie ist in der Comic-Szene unter anderem aufgefallen mit ihrer Comic-Kolumnensammlung Busengewunder. Das Buch wurde 2020 mit dem Max- und Moritz-Preis für den besten deutschen Comic-Strip ausgezeichnet. Und jetzt steht sie da am Deutschlandfunk Kultur-Mikrofon mitten im Comic-Salon. Hallo Frau Frühbeiß, seien Sie willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Wie ist das denn für Sie jetzt da? 18 Verlage sind präsent, da so mitten in so einer Comic-Landschaft zu stehen unter lauter Büchern, wie eben Ihre Bücher.
Ach, total schön. Das ist hier in diesem wundervollen Setting eines alten Schwimmbads und richtig trubelig und groß. Hat sehr klein angefangen vor ein paar Jahren und macht Spaß, es jetzt so gewachsen und lebendig zu sehen. Aber gleichzeitig ist es auch sehr familiär. Mhm. Schöne Mischung. Ich freue mich, hier mein Buch zu präsentieren.
Ja, genau. Heute Abend eröffnen Sie ja das Programm der ganzen Comics-Badwochen. Sind dann 8 Wochen Feierlichkeiten für den Comic in Berlin. Eröffnen Sie heute mit Ihrer Buchpremiere. Das ist wahrscheinlich ganz schön, da so an der ersten Stelle zu stehen.
Eine große Ehre natürlich, freut mich sehr. Berlin, Comicstadt, klar.
Ihr Buch, das Sie vorstellen heute Abend, das heißt Der Zeitraum oder wie ich versuchte, das Monster in mir zu lieben. Nehmen Sie uns da mal ein bisschen mit rein, bitte. Wer ist denn dieses Monster in mir?
Gerne. Also es geht um eine alleinerziehende Komponistin und Mutter, frisch geschieden, die auf eine einsame Insel in ein Tiny House zieht und da versucht, einen Wettbewerbsbeitrag innerhalb einer Woche fertig zu machen, während sie parallel die Kinder betreut. Und das geht mehr und mehr schief. Mhm. Und dann entdeckt sie plötzlich einen Eingang in eine Parallelwelt. Und in der, wenn sie eintritt, spürt sie keinen Zeitdruck und keine Verantwortung, aber sie verwandelt sich mehr und mehr in ein Monster. Und irgendwann gehen die Kinder ja nach. Dann, dann, dann.
Auch in diese Parallelwelt, in der die Mutter als Monster unterwegs ist.
Den Zeitraum. Ja. Ja.
In Ihrem Buch gibt es eine schwarz-weiße Welt und eine farbige, bunte Welt, wo die Farben so richtig losknallen. Wofür steht denn diese Farbgebung in Ihrem Buch?
Ja, das fand ich total schön. In einem Comic kann man natürlich auch mit Farben erzählen. Mhm. Und es ist natürlich ein bisschen übertrieben. Einerseits wollte ich die Farben verwenden als Mittel, damit auch die Lesenden immer wieder in diese grelle, knallige Welt zurück wollen, damit sie auch Emotionen haben, wenn sie sich mit der Mutter und Komponistin in der Welt befinden. Andererseits geht es auch darum, dass in der Realität so wenig Wahlmöglichkeiten für diese prekäre Situation sind, dass alles so ein bisschen schwarz-weiß wird. Also auch ihre Situation ist tatsächlich einfach nicht sehr facettenreich, sondern binär, könnte man es benennen.
Binär wie das Schwarz-Weiße eben, genau. Und sie hat zu kämpfen, genau. Sie hat wenig Geld, frisch geschieden, haben sie gesagt. Sie hat ihre Wohnung verloren, hat sich da quasi hingerettet in dieses Tiny House in einer, auf einer kleinen Insel in Norwegen. Bei ihrem Erzählen, ich muss sagen, ich freue mich bei Comics immer, wenn die Erzählung weil wirklich nur über die Bilder weitergeht. Und bei ihnen gibt es auch Passagen, da sitzt man zum Beispiel nachts draußen mit der Hauptfigur einer Komponistin und schaut auf die Mitternachtssonne. So habe ich es jedenfalls interpretiert in diesem Schwarz-Weiß-Bild. Wird so richtig reingezogen in den Gefühlszustand dieser Komponistin. Wie ist das für Sie? Müssen Sie sich beherrschen, solche Bildstrecken dann ohne Text zu lassen? Oder finden Sie das auch gerade gut dann?
Ach, das ist schön, wenn Sie sagen, dass es funktioniert. Mir fallen die leichter. Und komme aus der Zeichnung. Ich habe mir Schreiben beigebracht. Und für mich ist das Medium tatsächlich genau das. Wie viel kann ich ohne Text erzählen? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert in so einer Diffusität doch. Ne? Also es ist ja, Wort ist ja ein bisschen konkreter, das Bild ist assoziativer. Und wenn ich dann immer höre, wie die Leute, ich gebe Emotionen rein und dann werden Emotionen rausgezogen, die ich nicht steuern kann. Und was dann rauskommt, freut mich immer total zu hören.
Und Ihre, um auf das Monster zurückzukommen, Sie haben schon so ein bisschen beschrieben, es gibt diese alltägliche Welt, wo sie kämpft mit, die Kinder betreuen, irgendwie zum Arbeiten kommen, irgendwie sich ein bisschen Zeit freischaufeln zum Arbeiten. Sie muss eben dringend eine Komposition fertig bringen, die sie für einen Wettbewerb einreichen könnte, der ganz okay dotiert ist. Der würde ihr erstmal weiterhelfen über die nächste Zeit mit diesem Preisgeld. Und dann gibt's aber so eine Art Tor, so ein farbiges Tor, das in eine jenseitige Welt führt. Wenn sie da reingeht, verwandelt sie sich eben in dieses Monster, wobei sich auch das Monster dann wieder mehrfach verwandelt und nochmal in andere Welten kommt. Und diese äußeren Verwandlungen, das ist ja auch ein sehr körperliches Erzählen über diese Figur, die zeigen dann die inneren Verwandlungen dieser Frauenfigur, oder?
Genau, das ist was Schönes, was man natürlich im Bild machen kann, dass wenn ich zeige, dass sich das Innere verändert, dass man das äußerlich sieht, das macht mir großen Spaß. Und da brauche ich gar nicht viel Erklärung, sondern das nimmt man intuitiv sehr wahr.
Ja.
Und auch die Welt verändert sich, ja, die wird immer ein bisschen gruseliger. Am Anfang ist sie sehr bunt und dann werden die Farben immer atmosphärisch düsterer. Und gleichzeitig macht einem die Welt auch Spaß. Ne? Also ich behaupte, das Monster ist eine Figur, die man irgendwie anziehend und spannend findet.
Wenn ich das verraten darf, es geht ja um dieses Zerrissenwerden zwischen dem, sie will eine gute Mutter sein für ihre zwei Kinder, sie will aber auch eben Komponistin sein, sich ausdrücken, kreativ arbeiten. Sie wird buchstäblich zerrissen und wirklich buchstäblich zerrissen, weil dieses Monster wird an irgendeiner Stelle, ich verrate es jetzt mal, tatsächlich in der Mitte auseinandergerissen. Ist das schwer, so seine eigene Figur dann so zu zerstören?
Natürlich auch aufregend. Ja? Das Schreiben an dem ganzen Text hat unglaublich Spaß gemacht, an dem ganzen Comic. Und gleichzeitig war es natürlich pure Agonie, weil das Dinge sind, mit denen man sich als Frau beschäftigt und auch mit denen sich ganz viele andere Frauen beschäftigen. Ich habe wahnsinnig viel Feedback bekommen. Der Comic ist auch während der Pandemie entstanden.
Ja.
Und ich habe viele Müttern auch zugehört, die plötzlich einen wahnsinnigen Schnalzer zurück in die Care-Arbeit erfahren haben und natürlich trotzdem noch versucht haben, gleichzeitig ihren Beruf irgendwie zu stemmen.
Ja.
Und die mir alle gesagt haben, dieser Comic spricht mir aus der Seele, es ist völlig verrückt. Und das ist schön zu hören und letztendlich diese Zerrissenheit, glaube ich, ist omnipräsent bei ganz vielen Menschen, auch Männern und Vätern in unserer Gesellschaft.
Es gibt ja in diesem Frühjahr interessanterweise auch noch zwei andere Comicbücher, die sich mit verwandten Themen beschäftigen, also mit Erschöpfung, mit Burnout, mit dem, sich zerrissen fühlen zwischen der Elternrolle und all dem, was einen sonst noch beschäftigt. Ich meine die Bücher Amalia von Aude Picot und Juliette von Camille Jordi. Was sagen Sie denn zu dieser Parallelität von mehreren Comicbüchern zu diesem Thema?
Ja, ist doch interessant, ne? Das scheint unsere Generation ziemlich beeinflusst zu haben, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren erlebt haben und natürlich auch schon davor ziemlich Thema gewesen zu sein. Es gibt auch, im Sachbuch gibt es zum Beispiel von Theresa Brückner das Buch über Zeit. Also es geht ja letztendlich auch um Zeit und es geht um Reduktion auf Rollen und ich glaube, dass das gerade sehr stark uns alle beeinflusst hat. Also wenn die Bücher parallel erscheinen, ist es ja für mich auch eine Überraschung. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab.
Ja.
Also offensichtlich haben wir alle eine relativ parallele Beobachtung gemacht.
Noch eine letzte Frage. Am Ende Ihres Buches erzählen Sie auch, wie das Buch entstanden ist, was ich sehr interessant fand. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dem Buch auch noch so ein Making-of mitzugeben?
In dem Fall hat es sich angeboten, ein Making-of zu machen, weil das Setting zum Beispiel auf einer Insel stattgefunden hat. Da habe ich mich relativ spontan, ehrlich gesagt, dazu entschieden, kurz vor dem Beginn der Zeichnung, hat aber gut gepasst, eben auf den Lofoten, wo ich war, in einer Tiny-House-Siedlung. Das waren 13 Tiny-Häuser, wir waren eine große Gruppe, auch mit Kindern. Und ich habe letztendlich ein Setting gebracht, wo es nur einen Raum gibt. Und vor dem Zeichnen habe ich gemerkt, um Gottes Willen, ich habe ja noch gar kein Setting. Aha. Wo würde das passen? Und dann hat es sich wunderbar ergeben, dass ich da noch ein bisschen Fotomaterial hatte. Und das wollten wir einbauen.
Dann eine sehr gute Entscheidung, das mit einzubauen in das Buch. Der Zeitraum oder wie ich versuchte, das Monster in mir zu lieben. Das neue Comicbuch von Lisa Frühbeuys. Im Carlsen Verlag ist das Buch erschienen und die Buchpremiere gibt es eben heute Abend bei der Comics-Bad-Reihe in Berlin. Ich wünsche eine sehr schöne Buchpremiere, Frau Frühbeuys.
Danke, ich freue mich drauf.
Heute werden Comics gefeiert beim Salon der Grafischen Literatur in Berlin. Da gibt es auch eine Menge zu feiern, aber zur Gegenwart der Comicbücher gehören auch die Schwierigkeiten, in denen einige Comicverlage stecken. Der Berliner Reprodukt Verlag, sehr wichtiger Verlag für die Comic-Szene, der hat im vergangenen Jahr Fans und Leser um finanzielle Hilfe bitten müssen. Und in diesem Jahr hat die Schweizer Edition Moderne eine Crowdfunding-Aktion starten müssen. Die Probleme, die der ganzen Buchbranche gerade zusetzen, die haben auch die Edition Moderne in Schwierigkeiten gebracht, also vor allem die stark gestiegenen Preise für Papier und Energie. Vor einigen Tagen ist die Crowdfunding-Aktion angelaufen. Wie sie jetzt läuft, darüber spreche ich jetzt mit Claudio Barandun aus dem Leitungsteam der Edition Moderne. Der ist auch beim Salon der Grafischen Literatur im Berliner Wedding. Hallo Herr Barandun, grüß Sie.
Hi.
Ihre Aktion, die läuft jetzt seit einer Woche, Ihre Crowdfunding-Aktion. Was hat sie denn gebracht bisher?
Also sie läuft überwältigend. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie so gut läuft. Wir sind schon bei 95% des Geldes, das wir uns erhofften oder dass wir uns als Ziel gesetzt haben, haben wir schon gekriegt. Das ist wahnsinnig, ich kann es kaum fassen, dass das so gut geklappt hat. Eine wahnsinnig loyale Fangemeinde haben wir offenbar, sehr breit. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin gerührt davon, oder wir sind gerührt davon.
Also Sie haben Ihre Fangemeinde vor allem angesprochen. Wie haben Sie das gemacht? Über welche Wege? Wen wollten Sie da aktivieren, Sie zu unterstützen?
Also eigentlich schon Menschen, denen die Edition Moderne etwas bedeutet, denen daran gelegen ist, dass wir weitermachen können. Ja, ich glaube, das sind die Menschen, die motiviert waren oder sind, uns zu unterstützen, damit wir ihnen diese Bücher, die so wie sie machen, das Programm, wie wir es machen, weitermachen können und diese Zeit, dass sie uns diese Zeit verschaffen, dass wir diese Vermittlungsarbeit leisten können, mit unserem Programm zu arbeiten, dass es sich dann auch auf eine ökonomisch solide Basis stellt.
Ihren Verlag gibt es seit gut 40 Jahren und die Edition Moderne ist ja so eine, man kann schon sagen, eine erste Adresse für den europäischen Autorencomic. Sie haben unter anderem Persepolis von Marjane Satrapi rausgebracht, also eines der wichtigsten Comicbücher überhaupt der letzten Jahrzehnte. Oder Bücher von Comicgrößen wie Jacques Tardy oder Joe Sacco oder auch von der deutschen Comickünstlerin Anke Feuchtenberger. Jetzt mit diesem Crowdfunding-Geld, was machen Sie damit? Werden Sie erstmal die dicksten Löcher im Budget stopfen oder können Sie damit auch in die Zukunft investieren?
Nee, es ist so, wir haben dieses Crowdfunding gemacht, um in die Zukunft zu investieren. Wir haben noch keine Schulden. Wir brauchen dieses Geld nicht, um quasi Schulden abzubauen. Wir konnten das bis jetzt mit Eigenmitteln diese Löcher stopfen. Aber es ist einfach so, dass unsere Eigenmittel aufgebraucht sind und dass sich das Loch abzeichnet. Und mit diesem Geld können wir jetzt eben uns die Zeit verschaffen, zu arbeiten mit dem, was wir machen und so eben eine Zukunft bauen der Edition Moderne. Es ist also wirklich nach vorne gerichtet und nicht etwas bereits Existierendes abbauen. Und dementsprechend glauben wir auch, es ist nicht so, dass die Menschen einfach jetzt Geld in ein Fass ohne Boden schmeißen, sondern das ist durchaus, wir haben einen ganz konkreten Plan, den wir umsetzen, und das gelingt uns, bin ich sehr überzeugt, dass uns das gelingen wird.
Und wie sieht dieser Plan aus? Also wollen Sie jetzt unter dem Eindruck der Schwierigkeiten, gibt es auch die Überlegung, vielleicht auf leichter mittelbare, massentauglichere Bücher zu setzen, oder wo soll es hingehen mit der Edition Moderne?
Also wir wissen nicht, was leichter vermittelbar wäre. Es ist auch so, dass ich nicht genau oder mir nicht klar ist, was so schwer sein sollte an unserem Comic. Also es ist vielleicht, natürlich, sie sind ungewohnt vielleicht oder so, aber es ist eigentlich sehr zugänglich. Die Themen sind nicht besonders weird oder sie sind sehr nahe an der Zeit. Es ist einfach so, dass wir in diesem Generationenwechsel, den wir vollzogen haben, nicht nur jetzt, was die Leitung der Edition Moderne anbelangt, sondern eben auch die AutorInnen, weil die ganzen die Autoren, die Sie erwähnt haben, das sind ja auch am Ende ihrer Karriere. Das heißt, wir müssen investieren jetzt sehr viel auch in diesen Generationenwechsel auf allen Ebenen. Und ich glaube auch, was die LeserInnen anbelangt, findet auch ein Generationenwechsel statt. Und wir brauchen einfach diesen Atem, um mit den Büchern zu arbeiten. Das haben wir ja jetzt auch bereits gemacht und wir haben stabile Verkaufszahlen, also wir verkaufen nicht weniger Bücher, aber mit den gestiegenen Kosten und der sehr viel mehr Arbeit, die nötig ist, um das zu machen, ist so quasi, wenn wir das steady weitermachen können, dann verbreitert sich unsere Leserinnenschaft wieder und so funktioniert das dann auch ökonomisch wieder.
Das sagt Claudio Barandun von der Edition Moderne, zu Gast heute beim Salon der Graphischen Literatur in Berlin. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Edition Moderne.
Ich danke mich ganz herzlich.
Und mit diesem Salon heute, da starten die Comics-Bad-Wochen, die laufen bis Ende Juli in der Bibliothek am Luisenbad in Berlin-Wedding, also 8 Wochen Feierzeit für den Comic in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche, so heißt ein neues Buch über die deutsche Kolonialgeschichte. Und im Untertitel des Buches, da steckt eine historische These, nämlich diese: wie hanseatische Kaufleute Deutschland zur Kolonialherrschaft trieben. Der Journalist Dietmar Pieper hat dieses Buch geschrieben und der Kritiker Wolfgang Schneider hat es für uns gelesen. Guten Tag, Herr Schneider.
Guten Morgen.
Dietmar Pieper meint also, wenn ich da diesen Untertitel richtig interpretiere, hanseatische Kaufleute hätten Deutschland zur Kolonialherrschaft getrieben. Wie begründet Dietmar Pieper denn diese These?
Also Reichskanzler Bismarck hielt Kolonien ja für Quatsch, ne? Zu kostspielig, zu überflüssig. Und große Import-Export-Unternehmer wie der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz und der Hamburger Großkaufmann Adolf Wörmann, die haben dann einfach Fakten geschaffen, ohne die Genehmigung aus Berlin abzuwarten, hisste Lüderitz die Reichsflagge in Südwestafrika und kaufte da den regionalen Chiefs und Oligarchen große Ländereien ab. Da war von Anfang an auch Betrug im Spiel. Und um nicht von den konkurrierenden Engländern mit Zöllen traktiert oder von den Faktoreien vertrieben zu werden, da wurde dann der offizielle Schutz des Reiches angefordert. Und darauf ging Bismarck dann schließlich ein. Und ab 1884 galten diese Niederlassungen als deutsche Schutzgebiete zunächst. Und dann mit der Entsendung von immer mehr Militär- und Verwaltungsapparaten wurden es dann die Kolonien. Bismarck hatte dabei eher innenpolitische Vorteile im Sinn, wenn er diesen imperialistischen Zeitgeist bediente, der die Deutschen eben voller Neid auf die westlichen Kolonialmächte blicken ließ.
Und dieses ökonomische Motiv, das steckt wahrscheinlich auch in diesem Haupttitel, oder? Diesem knalligen Titel Zucker, Schnaps und dann auf der anderen Seite Nilpferdpeitsche für die koloniale Gewalt?
Ja, also mit der Peitsche aus Nilpferdleder, da wurden die schwarzen Arbeiter geschlagen. Es gibt ja die Auffassung, dass es zumindest ein positiver Effekt des Kolonialismus gewesen sei, dass er die in Afrika seit mehr als 1000 Jahren tief verwurzelte Sklaverei abzuschaffen versuchte. Pieper hält ihm entgegen, dass diese Zwangsarbeit unter dem deutschen Nilpferdpeitschenregime oft noch härter und entwürdigender war als die Sklaverei. Der Schnaps, das war der Hauptexportartikel, der in riesigen Mengen nach Afrika verkauft wurde. Die norddeutsche Spirituosenherstellung boomte. Und Zucker und später Kaffee, das waren im Gegenzug die wichtigsten Importgüter aus den kolonialen Plantagen. Durch die Verarbeitung und Verfeinerung dieser kolonialen Rohstoffe entstand der Wohlstand von Hamburg.
Und das vollzieht dann Dietmar Pieper nach, diese Warenströme nehme ich jetzt an. Was erzählt er denn vom konkreten Handeln der deutschen Kolonialherren?
Also die standen vor dem Problem, wie man eben über diese riesigen Territorien mit ein paar tausend Kolonisten die Kontrolle behalten soll. Und da mischte sich dann Sendungsbewusstsein mit Überforderung. Fast unweigerlich bildete sich da diese rassistische Herrenmenschenattitüde heraus, um eben mit all diesen Unzulänglichkeiten fertig zu werden und das vor allem immer brutalere Durchgreifen zu legitimieren. Das Lebensgefühl schwankte da also zwischen Allmacht und Ohnmacht. Selbst von den Aufständen der Herero und Nama wurden die Kolonisten in Deutsch-Südwestafrika ja völlig überrascht. Und der Völkermord, der war dann auch eher so ein Wüten aus Konzeptlosigkeit, ein martialisches Improvisieren aus einer Position der Schwäche heraus, wie Pieper schreibt.
Dietmar Pieper, der hat viele Jahre lang für das Magazin Der Spiegel geschrieben. Ist denn sein Stil in dem Buch, ist der jetzt davon geprägt, von dieser Spiegelschreibe? Die ist ja oft sehr auf Effekt getrimmt.
Ja, so ein bisschen würde ich sagen. Da gibt's so zum Beispiel ein reportagenhafteres Kapitel über die Kolonialarchitektur Hamburgs, von der Speicherstadt bis zum pompösen Bismarck-Denkmal. Da würde ich sagen, ist das so. Zum Spiegelstil gehört dann natürlich auch so ein bisschen dieser moralisierende Ton. Etwa wenn es da um eine vermeintliche Lichtgestalt unter dem deutschen Kolonialregenten geht. Wilhelm Solf, das war der Gouverneur von Samoa, der im Umgang mit den Indigenen eben nicht auf militärische Gewalt, sondern auf kluge Verständigung setzte. So liest man es auch im langen Wikipedia-Eintrag über Solf. Und Pieper kontrastiert diese vermeintliche Kolonialidylle nun mit dem Widerstand der Duala in der Kolonie Kamerun. Der Duala-Anführer Rudolf Mangabell wurde daraufhin 1914 Opfer eines intriganten Justizmordes. Und gerade da hat dieser Wilhelm Solf erhebliche Mitverantwortung gehabt. Also das sind wirklich sehr interessante und oft übersehene Zusammenhänge. Und dennoch, der Ton ist doch vielleicht manchmal ein bisschen moralisierend säuerlich.
Apropos moralisierend, erzählt Dietmar Pieper jetzt ausschließlich von den historischen Zusammenhängen oder fordert er auch Konsequenzen für die Gegenwart, also für unseren Umgang heute mit der deutschen Kolonialgeschichte?
Also er sieht sicher nach wie vor Versäumnis und Beschönigungen und er appelliert an bekannte deutsche Firmen, die gut am Kolonialismus verdient haben, also von der Commerzbank über Aurubis bis hin zu Edeka, sich endlich ehrlicher mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Aber der Reiz des Buches, der liegt für mich vor allem eben in dieser historischen Tiefenschärfe, mit der die Verflechtungen von Politik und Wirtschaft verfolgt werden. Da geht es dann auch nicht nur um diese 30 Jahre, in denen Deutschland wirklich Kolonien besaß. Das erste Kapitel zum Beispiel, das widmet sich Heinrich Karl von Schimmelmann, der im 18. Jahrhundert als reichster Mann Europas galt. Der besaß in der Karibik 1000 Sklaven auf Zuckerplantagen, importierte den Zucker und exportierte im Gegenzug Leinenstoffe, die die schlesischen Weber herstellten. Die waren damals ja zu 3/4 für den Export bestimmt. Daraus wurde dann Kleidung für die Plantagensklaven der westlichen Seemächte hergestellt. Und so ergibt sich dann plötzlich so ein spannender und, finde ich, ziemlich verblüffender Zusammenhang zwischen der tiefsten deutschen Provinz damals und der Sklaverei. Also dieses Buch kratzt nicht nur an der Oberfläche, sondern das ist, finde ich, wirklich augenöffnend. Von daher also wirklich eine Empfehlung.
Das Buch von Dietmar Pieper, Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche, wie hanseatische Kaufleute Deutschland zur Kolonialherrschaft trieben. Das Buch ist im Pieper Verlag erschienen mit 350 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wolfgang Schneider.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Bergstation Hündle liegt auf einer Höhe von 1050 Metern. Auf der Sonnenterrasse bietet sich eine herrliche Aussicht auf die weitere Nagelflugkette. Kultureller Hochgenuss bekommt so eine ganz neue Bedeutung, wenn hier heute Abend Wiegald Boning aus seinem Buch Lauf, Wiegald, Lauf liest.
Liebe Bücherwürmer, die Sache ist folgende. Ich habe letztes Jahr 52 Marathonläufe absolviert, über 42,2 Kilometer. Und ich habe losgelegt, ohne genau zu wissen, wie sich das alles entwickelt. Im Nachhinein kann ich sagen, es ist unzweifelhaft eines der großartigsten Abenteuer meines Lebens.
Wiegald Boning liest heute Abend in der Bergstation Hündle in Oberstaufen. Das Allgäuer Literaturfestival präsentiert noch bis Samstag ausgewählte Literatur von Franz Sobel, Friedrich Arni und anderen in einem Ziegelwerk, einem Gewächshaus oder dem Bauernhofmuseum, mitten im Allgäu eben. Gigantische Videoleinwände, Dauerregen und Elefanten auf der Bühne. In Sebastian Hartmanns Inszenierung von Thomas Braschs Erzählungen entfaltet sich die ganze Wucht des Theaters. Zu sehen im Dresdner Schauspielhaus.
Genossen, Genossen, Genossen! Wer bei der Arbeit spitzt, wird entlohnt!
Thomas Brasch erzählt von den Sehnsüchten und Seelenzuständen der Menschen in der DDR, von Konflikten, Widersprüchen und der Suche nach einer gerechteren Welt.
Und wie mir dann auf einmal eine Träne über das Gesicht rann, da fing sie plötzlich wieder davon an, erzähl.
Vor den Vätern sterben die Söhne. Die Inszenierung nach den Erzählungen von Thomas Brasch ist morgen Abend zum letzten Mal im Staatsschauspiel Dresden zu sehen. Mit seinem Bericht zur Restitution des afrikanischen Kulturerbes hat Felwin Sarr für weltweite Debatten gesorgt. Heute Abend stellt der Ökonom, Musiker und Schriftsteller in Köln seinen ersten Roman vor. Er handelt von einem Zwillingspaar aus dem Senegal. Auf der Suche nach sich selbst schlagen die beiden Brüder völlig unterschiedliche Wege ein. Während Fodé ein traditionelles Leben in seiner Heimat wählt, geht Buell zum Studieren nach Europa. Felwin Sarr nimmt uns mit auf ihre Suche, ohne ihre Entscheidungen gegeneinander auszuspielen. Über seinen Roman sagt der senegalesische Autor:
Ich will dem Leben die leuchtende Seite zurückgeben, ungeachtet des vorherrschenden Zynismus.
Die Orte, an denen meine Träume wohnen. Felwin Sarr stellt seinen ersten Roman vor, heute Abend im Literaturhaus Köln.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Gestern haben wir erfahren aus Florida, dass eine Schule dort Amanda Gormans Gedicht The Hill We Climb aus der Schulbibliothek entfernt hat. Amanda Gorman hat dieses Gedicht bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden gelesen. Und in der Schule in Florida heißt es nun, das Gedicht sei nicht pädagogisch und es würde indirekt Hassbotschaften verbreiten. Das ist jetzt ein weiteres Buch, das nach Beschwerden aus rechtskonservativen Kreisen aus einer Schulbibliothek entfernt wurde. Und es ist interessant, dass das jetzt in Florida passiert, denn der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, der hat ja ebenfalls gestern seine Kandidatur erklärt für die nächste US-Präsidentschaftswahl. Und dieser Gouverneur ist schon bekannt dafür, dass er solches Canceln von Büchern und Ideen ausdrücklich unterstützt.